Vielen Dank. Sehr geehrte Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Walter, wenn man heutzutage E-Mail von lieben Freunden bekommt, die nicht durch Spamfilter und Antivirenprogramme abgesichert ist, so kann es durchaus sein, dass sich da drinnen trojanische Pferde verstecken. Und so war ich einigermaßen überrascht, eines Montags im Spital diesen Text vorzufinden. Eingedenk früherer Zeiten, als wir noch in trauter Zweisamkeit in Florida Cola getrunken und Burger gegessen haben, habe ich mich aber doch gefreut, zu diesem Anlass eingeladen worden zu sein, ein paar Worte zu sprechen. Nun, Innovationen in der Radiologie, ganz einfach. Technisch tut sich so viel. Nichts Leichteres, so sollte man sagen, als einfach zu präsentieren, ein Feuerwerk von technischen Innovationen. Neue CTs, neue MRs, digitale Radiologie und so weiter. Nun, ich finde, man wird weder dem Fach noch dem zu Ehrenden gerecht, wenn man sich darauf beschränkt. Ich glaube, es muss schon auch ein Rückblick in Innovationen der vergangenen Jahre stattfinden. Man muss die Radiologie als Fach, wie sie, glaube ich, von mir und von Walter Ruby gleichermaßen oder ähnlich gesehen wird, insgesamt betrachten. Und so habe ich das Titeltier dann etwas abgeändert und nicht nur technischer Art dazugefügt. Die beiden Herren, rechts Röntgen, bekannt, links nehme ich an, auch bekannt, zumindest dem Walter Ruby, Nikolai Kondratjew. Warum? Weil es um Innovationen geht. Und bei Innovationen kommt Kondratjew mit seinen Zyklen und Innovationen ins Spiel. Der Radiologe als klinisch mitverantwortlicher Arzt, das möchte ich voranstellen, ist nicht technischer Arzt, sondern ist technikorientiert. Er setzt die Technik für Diagnose, therapeutische Tätigkeit, etwa in der interventionellen Radiologie, und für Früherkennung und Vorsorge ein. Kurz zum Inhalt, ich möchte ein paar Begriffsbestimmungen zur Innovation tätigen. Über den technischen Fortschritt muss man reden, keine Frage. Ich hoffe, ich werde nicht zu lang, ich werde es möglichst kurz halten. Die Radiologie hat heute neue Aufgaben, auf die man eingehen muss. Der Status und das Selbstverständnis des Faches muss gewürdigt werden. Und ein kurzer Ausblick in die Zukunft sollte auch gestattet sein. Nun zurück zu Kondratjew. Die Kondratjew-Zyklen als Zyklen in der wirtschaftlichen Entwicklung mit Innovationen von Kondratjew erkannt und schließlich von Schumpeter als Kondratjew-Zyklen definiert, an deren Beginn jeweils Basisinnovationen stehen. Als Definition eine Invention, eine Erfindung von Forschern gemacht, umfasst neue Ideen. Die Innovation ergibt sich erst aus der Umsetzung dieser Ideen. Am Beginn jedes Zyklus steht eine Basisinnovation. Bahnbrechende Erfindungen, neue Produkte, Schlüsseltechnologien. Das lässt sich sicher in die Medizin auch umsetzen. Wir arbeiten gerade in der Radiologie immer wieder mit völlig neuen Technologien und die Innovation tritt dann erst in Kraft, wenn wir sie nutzbringend anwenden. Kurz als Zeitüberblick, wenn wir als große Wellen die Röntgenröhre, die Halbleiter, das digitale Netzwerk sehen, so sehen wir im Verlauf der Zeit einzelne Sparten der Radiologie, wie sie entwickelt sind und wann sie entstanden sind, wie der Ultraschall, auf den ich eingehen möchte, die Computertomographie, Magnetresonanz und schließlich zuletzt die letzte große Innovation meiner Meinung nach, Networking und der Blick in die Zukunft, molekulare Biologie und Bildgebung. Und so war es 1981, als ich in der Rudolf-Stiftung begonnen habe, die Doppelkontrastuntersuchung des Magen-Darm-Trakts, die gerade in ihrer Hochblüte war, die von Igor Laufer Ende der 70er Jahre standardisiert wurde. Und wir waren mit Begeisterung dabei, nicht nur Ulzera oder große Karzinome zu entdecken, sondern es ging um Entdeckung von Frühkarzinomen. Wir haben kleine Polypen gesucht und wir lagen in einem Wettstreit mit der Endoskopie, der damals relativ unentschieden ausgegangen ist. Nun, die Welle der Doppelkontrastuntersuchung des Magen-Darm-Trakts ist abgeebbt. Hier hat die Endoskopie natürlich ihre Vorteile durchsetzen können. Nach wie vor dient die Durchleuchtung-Untersuchung und die Darstellung des Magen-Darm-Trakts aber zu den Basiswerkzeugen der Radiologie. Die Geräte sind anders geworden, die Technologie ist neuer, wir haben ferngesteuerte digitale Geräte, wir können von der orthopädischen Bildgebung über Interventionen, über Angiografien alles an multifunktionellen Geräten durchführen. Die Sonografie war, als ich begonnen habe, bereits etabliert im Haus. 1975, wenn ich richtig gehe, ist sie dort primär zum klinischen Einsatz gekommen. Es hat sich damals noch um Compound-Geräte gehandelt, wo man Schnitt für Schnitt einzeln durchführen musste. Hier zum Beispiel aus der fetalen Bildgebung oder hier ein Pankreas, wenn man das mit heutigen Aufnahmen vergleicht. Natürlich eine hochinteressante Wissenschaft. Na? Jetzt geht's. So hat das damals noch nichts ausgeschaut und so schauen die modernen Ultraschallgeräte aus. Es hat sich im Laufe der 80er und 90er Jahre hier einiges entwickelt. Ich selbst war 84 in Cardiff, um die Duplex-Sonografie zu lernen, die mittlerweile über die Farbdoppler-Sonografie ihre Erweiterung erfahren hat. Das sind nun Bilder, wie wir sie heute zusammenbringen, aus der Karotis mit diesem Plug, der hier das Lumen massiv einengt. Wir können mit dem Farbdoppler die Turbulenzen innerhalb dieser Stenose sehen und wir können Pulskurven aus allen Gefäßen ableiten. Und wir können sogar 3D-Volumina produzieren und hier als Beispiel aus der Phlebologie den Verlauf komplexer Varizen zum Beispiel darstellen. Nun, die Computertomographie habe ich in der Rudolf-Stiftung von Beginn an miterlebt. Die ist 1982 installiert worden, Beginn des Jahres. So hat das damals ausgesehen. Scanzeiten zwischen 8 und 12 Sekunden, Rekonstruktionszeiten von 30 Sekunden. Jede Schicht einzeln zu starten. Und bereits damals war es notwendig, das Fach hier zu verteidigen. Denn es wurde sofort nach Installation des Gerätes in Frage gestellt, ob denn der Radiologe das alles beurteilen muss. Es geht ja schließlich um die Neuroradiologie und hier ist auch der Neurologe und der Neurochirurg aufgerufen. Nun, durch persönlichen Einsatz und Anwesenheit ist es uns gelungen, diese Methode bei uns zu behalten und ich glaube, das ist heutzutage keine Frage mehr. Die technische Entwicklung sieht man hier an diesem Beispielsbild von einem CT des Schädels aus dem Jahr 75 und einem heutigen Scanbild. Die weitere technische Entwicklung dann schließlich über raschere Rotationszeiten, über kontinuierlichen Tischvorschub hin zur Spiralcomputertomographie und schließlich durch Aneinanderreihen von mehreren Detektorreihen, den sogenannten Multidetektor oder Multislice-CT, mit dem wir in der Lage sind, nun den Körper dreidimensional isotrop aufzulösen, den Gefäßbaum darzustellen und durch Rekonstruktionen, wie Sie sie hier sehen können, ein dreidimensionales Bild hier des Gefäßbaums und der intrakraniellen Gefäße dem Operateur zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig können wir diese schnellere Bildgebung und die Möglichkeit, größere Abschnitte des Körpers in einem zu scannen, auch in der Peripherie einsetzen, hier für eine Angiografie der Bein- und Beckengefäße in der 3D-Rekonstruktion oder hier die Aorta mit einer Dissektion, wo man hier diesen Intima Flap durch die Aorta thoracalis und bis ins Abdomen reichend laufen sieht. Nächste große technische Entwicklung. Einerseits, es werden mehr und mehr Detektorreihen bis zu 256. Große Entwicklung, weil sie uns auch ins Haus steht. Dual Source CD, zwei kontinuierlich gleichzeitig rotierende Röhren, dadurch die Möglichkeit der kardialen Bildgebung massiv verbessert. Als Beispiel seien hier die Koronararterien gezeigt. Hier nur mit dieser kleinen Verkalkung, ansonsten die rechte Koronararterie bis in die Peripherie unauffällig zu sehen. Und hier auf der rechten Seite die linke Koronararterie mit diesen deutlichen Kalkplaques, die doch das Lumen etwas einengen. Dasselbe geht natürlich auch in den Halsgefäßen, in der Karotis, und aufgrund der verschiedenen Dichte der Strukturen kann man auch farblich zuordnen, was ist. Man sieht diese Karotisstenose, man sieht den Plak, man kann nur den Plak überlassen. Es sind der Nachbearbeitung praktisch keine Grenzen gesetzt. Zwei Röhren heißt aber nicht nur doppelt so schnell scannen, es heißt auch mit verschiedener Energie scannen zu können. Das wird Bedeutung erlangen in der Differenzierung von Geweben, die in der herkömmlichen Computertomographie aufgrund ihrer Dichtewerte gleich ausschauen. Nun, das ist ein relativ simples Beispiel, aber es soll den Zweck zeigen. Wir haben hier das Beckenskelett, das ist weiß. Wir haben einen verkalkten Ureterstein, der ist auch weiß. Nun, anatomisch ist uns das klar. Aber es gibt auch unklare Strukturen, da könnten hier Phleboliten herumliegen zum Beispiel. Durch Anwendung zweier verschiedener Röhrenströme gelingt es, die Absorptionseigenschaften dieser Gewebe zu trennen, und man sieht, dass der Knochen eindeutig andere Dichtewerte hat als dieser Stein. Und hier ist, glaube ich, ein weites Feld in der genaueren Differenzierung von Gewebstypen vor uns. Wozu verwendet man es noch? Nun, noch Work in Progress, aber doch bereits im Entstehen und in Diskussion ist das sogenannte Triple Rule-Out. Was heißt das? Es gibt immer wieder Patienten mit unklaren Thoraxschmerzen, unspezifischen EKG, keinem wirklichen Labor, und die Frage stellt sich, handelt es sich um eine Koronararterienerkrankung, Pulmonalembolie, Aortendissektion, welche Art von Pathologie? Nun, wir sind jetzt in der Lage, innerhalb eines Untersuchungsgangs einen Kontrastmittelbolus über den ganzen Thorax in den entsprechenden arteriellen und venösen und pulmonalarteriellen Phasen zu verfolgen. Nun, zu beachten ist hier natürlich die hohe Strahlenbelastung. Inwieweit das so einfach als Screening eingesetzt werden kann, das ist noch in Diskussion und Evaluation. Wie überhaupt, ich zeige Ihnen noch ein paar Beispiele aus solchen Untersuchungen. Hier ein Embolus in der rechten Pulmonalarterie, hier ein weiterer, hier pulmonale Infiltrationen. Und hier sieht man sehr schön die Aorta, die hier keine Pathologie aufweist. Und im gleichen Untersuchungsgang natürlich hier rekonstruiert die Koronargefäße. Strahlenbelastung, definitiv eine Frage in diesem Zusammenhang. Und hier ist einerseits die Industrie innovativ, indem sie modulierte Strahlendosen abgibt, je nachdem, wie stark die zu erwartende Schwächung ist. Der AP-Durchmesser des Thorax ist geringer als der seitliche Durchmesser, man kann hier also Strahlen einsparen. Innovativ sind aber auch wir in der Donaustadt, und so ist bereits bei uns dem Feld des Strahlenschutzes und der Dokumentation von Strahlen bereits vor Jahren Rechnung getragen worden mit der automatischen Dosisübernahme. Auf Drängen unseres Chefs Walter Ruby wird automatisch nach jeder Exposition das Flächendosisprodukt in die Krankengeschichte, in den Befund des Patienten eingetragen, und es kann somit jederzeit nachverfolgt werden, was hat ein Patient an Dosis erhalten. Eine Innovation, eine weitere automatische Rundherderkennung in der Lunge. Mit diesen hochauflösenden Untersuchungen ist das möglich. Ein Programm gibt vor, das ist ein Rundherd, der Radiologe bestätigt, jawohl, das ist ein Rundherd, und das Programm sagt sogar, in welchem Segment liegt er. Nun, den Radiologen wird man sich nicht ersparen dadurch, aber eine Hilfestellung ist das allemal, und wir kennen es ja aus der Mustererkennung in der Mammographie. Die MRT hat in den letzten Jahren ihre innovativen Schritte vor allem durch Erhöhen der Feldstärke, bessere Spulentechnologie, bessere Gradienten und höhere Rechnerleistung erfahren. Wir können so wie in der Computertomographie schneller untersuchen, wir können höher aufgelöst untersuchen. Wir bekommen einfach mehr Signale in rascherer Zeit. Beispiele moderner MR-Tomographien. Tumor in der Leber mit Anfärbung im Randbereich, vermutlich ein großes Hämangiom. Eine scharfe Aufnahme innerhalb eines kurzen Atemstillstands. Ja, wir sind bereits in der Lage, das ohne Atemstillstand durch Navigatortechnik, wo das Zwerchfell verfolgt wird, ebenso gut darzustellen. Oder hier hochauflösende Aufnahme der Prostata mit einer endorektalen Spule, die zentrale Zone der Prostata mit den Hypertrophieknoten und hier die periphere Zone, hier normal, hier mittelgrau das Prostatakarzinom, dahinter das Rektum. Das sind die Auflösungen, die wir mit moderner Magnetresonanztomographie heute erzielen. Und auch hier raschere Bildgebung, Möglichkeit der Schrittverschiebung des Tisches. Wir sind in der Lage, Angiografien auch der peripheren Gefäße kontrastunterstützt durchzuführen und sowohl CT als auch Magnetresonanztomographie haben meiner Meinung nach die rein diagnostische Angiografie mittlerweile abgelöst. Zur Planung von Interventionen ist das ideal. Hier Beispiel eines Splenoportogramms und wer sich erinnert, wie mühsam das früher in der Angiografie, in der Stiftung war, von direkten Splenoportogrammen gar nicht zu reden, gibt mir wohl recht und sagt, das hat uns was gebracht, das ist innovativ. Kontrastmitteldynamik in der MR-Mammographie mit diesem anfärbenden Karzinom, über das man jetzt noch zeitdichte Diagramme legen könnte, um tumorspezifische Kurven abzuleiten. Tischverschiebung, rasche Bildgebung, Ganzkörper-MRT. Ganzkörper-MRT zur Metastasensuche in der Diagnostik des Lymphoms, des multiplen Myeloms eingesetzt. Durchblutung im Gehirn. Rasche Auflösung, rasche Verfolgung des Kontrastmittelpolus, die Möglichkeit, den Durchgang des Kontrastmittelpolus und die daraus folgenden Kontrastveränderungen im Gehirn, Signalveränderungen im Gehirn festzustellen und das zerebrale Blutvolumen und die Transitzeit zu bestimmen und das dann entsprechend auszuwerten, um den Beweis zu haben, ist ein Schlaganfall wie weit ist er wirksam, wie weit ist eine Stenose in einer Karotis wirksam, wo muss ich operieren, wo ist eine Intervention notwendig. Diffusionsbildgebung, ein Schlagwort, das jeder kennt. Nicht nur die eingeschränkte Diffusion beim akuten Schlaganfall, sondern auch die physiologische Diffusion entlang der Nervenbahnen kann dargestellt und hier in diesen Beispielen farbkodiert wiedergegeben werden. Das sind die Bahnen, wie sie sich darstellen, von Bedeutung in der Operationsplanung. Sie sehen hier eine Raumforderung in der rechten Hemisphäre mit Verlagerung der Mittellinie und man sieht, dass hier auch die Bahnen durch diesen Tumor lediglich verlagert sind. Das heißt, der operierende Neurochirurg weiß, er kann diesen Tumor entfernen, ohne längere Nervenbahnen zu schädigen. Und er tut dies anhand eines 3D-Datensatzes, den wir ihm aus dem MRT liefern. Funktionelle MRT, die Möglichkeit, aktivierte Hirnregionen aufgrund ihres Sauerstoffverbrauchs in der Signaländerung darzustellen, hier dann farbkodiert. Diese beiden Beispiele sollen Reaktionen auf humoristische Einflüsse darstellen, deswegen dann eben auch diese Zeichnung. Und der MRT hat Einzug in die OP-Säle gefunden mit diesem offenen Gerät, das nicht in sehr vielen Stückzahlen auf der Welt steht, aber doch in zahlreichen neurochirurgischen OPs anzufinden ist und eine bildunterstützte neurochirurgische Intervention ermöglicht. Unterstützte Intervention auch durch den Radiologen, Chemoembolisation eines Tumors in der Leber, jeweils nach Injektion über den Katheter, Kontrolle im MRT mit einer raschen Schicht, bis der Tumor komplett zerstört ist. Das leitet mich über zur interventionellen Radiologie, ohne die ein Vortrag zur Feier von Walter Ruby nicht komplett wäre. Die Angiografie in der Rudolf-Stiftung. Nun, Materialentwicklung, neue Gerätetechnik und vor allem auch der Wettbewerb mit der minimalinvasiven Chirurgie haben uns in der interventionellen Radiologie um Meilen vorangebracht in den letzten Jahren. Man kann nicht aufzählen, was alles möglich ist, und es ist in der Kürze der Zeit auch gar nicht möglich, dazu Beispiele zu bringen. Hier nur ganz kursorisch, was alles gemacht wird: Angiografie unterstützt, CT unterstützt, Ultraschall und mittlerweile auch MRT unterstützt. Und hier Beispiele aus dem Hauptgebiet des Professor Ruby, aus der interventionellen Uroradiologie. 1982 Beginn der perkutanen Nephrostomie und nachfolgend dann der perkutanen Lithotripsie, der Steintherapie. Nun, die Steintherapie ist, so wie bei der Doppelkontrastuntersuchung durch die Endoskopie, ist die Steintherapie durch die extrakorporale Lithotripsie aus den Händen des Uroradiologen etwas entglitten. Aber nach wie vor legen wir perkutane Nephrostomien hier halt bei einem Neugeborenen mit Megaureter. Die Eingriffe werden seltener, aber sie werden komplizierter, sie werden diffiziler. Auch die Präsentationstechnik hat sich geändert. Beispiele: Stein in der Niere, hier zu sehen als Aussparung im Nierenbecken, Lokalanästhesie, Punktion und schließlich das Legen der Drainage. So hat sich das damals dargestellt und so war das im Röntgenbild zu sehen mit dem liegenden Katheter oder hier ein Beispiel einer Ballondilatation bei einer Stenose im proximalen Ureter. Nun, innovativ war Walter Ruby schon immer. Und wir haben ja nicht nur angiografisch gezielt punktiert, sondern auch CT gezielt. Und CT-Durchleuchtung hat es damals noch nicht gegeben. Es hieß immer, lange warten auf eine Schicht, Nadel vorschieben hinein, lange warten auf eine Schicht, dazwischen hat der Patient geatmet. Man brauchte also für kleinere Herde, wie diesen Nierentumor hier, Hilfen. Und ich war dabei, als dieser Punktionsgurt entworfen wurde. Ich hatte die Freude, die Presswurst zu kaufen, an der wir unsere Testpunktionen durchgeführt haben und schließlich auch die Serienreife des Produkts mitzuerleben. Heutzutage können wir mit den raschen CTs durchleuchten im CT. Wir sehen praktisch online, wo die Nadel ist und sind in der Therapie und in der diagnostischen Punktion natürlich viel weiter unterwegs. Hier Beispiele aus dem eigenen Haus: Tumorablation mittels Thermoablation. Einzelne Beispiele: Material. Wir haben viel feinere Katheter, wir haben Mikrocoils, wir haben Trecker und Mikrokatheter, wir haben dünne Führungsdrähte, das heißt, wir bewegen uns nun auch in dünne Gefäße und hier Beispiele aus dem intrakraniellen therapeutischen Bereich mit Coiling eines Aneurysmas über Mikrocoils. Anderes Beispiel, bereits in der Rudolf-Stiftung stark forciert, aber nach wie vor aktuell: Vena Cava Filter bei drohenden rezidivierenden Pulmonalembolien und der Unmöglichkeit einer Antikoagulierung. In Zusammenarbeit mit der Strahlentherapie, in diesem Fall Endobrachytherapie, um Rehverschlüsse nach Dilatationen zu verhindern. Und weil wir jetzt bei der Zusammenarbeit sind, technologisch heutzutage PET-CT, Kombination aus PET und Computertomographie oder auch Gammakamera und Computertomographie. Und hier entstehen neue Zusammenarbeiten zwischen den Fächern. Gerade bei uns im Donauspital gehen die beiden Fächer, die Nuklearmedizin und die Radiologie, aufeinander zu. Hier entstehen ganz neue Seilschaften. Letzte große innovative Tat: die digitale Radiologie. Und wir haben es schon gehört, ich kann da rasch drüber gehen. Die Vision des digitalen Krankenhauses über ein digitales Röntgeninstitut 1988-89, gleich nach Ernennung von Walter Ruby, und schließlich 91 die Implementierung mit dem Probebetrieb und 92 zur Spitalseröffnung, hat das tatsächlich funktioniert. Mit allen Ecken und Kanten. Aber es war spannend, wir waren kreativ unterwegs Und wir sind bereits in der zweiten Generation. Wir haben die Netzwerkreorganisation hinter uns, erfolgreich hinter uns. Wir sind wieder durch Geburtswehen gegangen und wir haben das aber, glaube ich, ganz gut gepackt. Als Beispiel Flachbilddetektoren, moderner Thorax-Arbeitsplatz, Workstations, hier zur Skelettbefundung, wie wir sie in der ersten Generation verwendet haben, und hier unsere Skelett-Workstation, wie sie sich heute bietet. Das ist klar, mit moderner Computertechnologie, davon kann man profitieren, da wird alles schlanker, schneller. Thorax-Arbeitsplatz. Und es ist nun in der digitalen Radiologie der Workflow des Radiologen von der Zuweisung bis zum Befund exakt abgebildet. Man weiß immer, wo befindet sich, in welchem Status befindet sich die Untersuchung. Und über die Spracherkennung ist dieser Workflow auch deutlich beschleunigt. Wir können online befunden und in vielen Fällen ist der Befund vor dem Patienten auf der Station. Und dazu verweise ich auf Zitate von Walter Ruby aus dem Jahr 97. Die Zukunft wird davon bestimmt sein, dass wir unsere Leistungen optimieren. Das ist richtig. Und wenn wir sehen, 5 Tage im Jahr 79, im Durchschnitt 24 Stunden bis zur Diagnose im Jahr 89, nun 2007 ist es tatsächlich so, dass die Diagnose praktisch bei Erscheinen des Bildes gestellt wird und auch schriftlich festgehalten wird und dem Zuweiser zur Verfügung steht. Kurzer Schwenk, damit war auch möglich, die unfallchirurgische Radiologie wieder ins Röntgen zurückzuholen. Zumindest so, dass der Radiologe auch jedes Bild sieht. Das war zunächst etwas skeptisch betrachtet. Mittlerweile, glaube ich, wissen die Kollegen von der Unfallchirurgie das sehr zu schätzen. Und auch wir wissen es zu schätzen, dass wir ein großes Gebiet der Radiologie wieder zurückgeholt haben und auch Expertise in der Traumatologie behalten. Dazu notwendig Vernetzung und Kommunikation. Ich habe das Bild, wo die Drähte durcheinander sind, herausgenommen. So ordentlich sieht es aus nach der Netzwerkreorganisation. Dadurch möglich die Telekonsultation. Ein Gebiet, mit dem sich Walter Ruby, aber auch Hans Mosser sehr beschäftigt haben. Telekonsultation nicht, um Radiologen irgendwo zu ersetzen, sondern um Expertise zu bieten, um beispielsweise wie bei uns auf der Neurochirurgie von auswärts gesandte Bilder zu beurteilen, um festzulegen, muss der Patient transferiert werden oder nicht. Und hier Thesen zur Radiologie 2020 aus einem deutschen Zukunftspapier. Netzwerke entstehen, das ist keine Frage. Das, was hier grau ist, das wollen wir nicht. Im RCT am Eingang jedes Gang vielleicht noch, aber die radiologenlose Radiologie an kleinen Spitälern, das ist nicht das Ziel der Telekonsultation. Was schon Wirklichkeit ist, ist voll digitalisiert. Automatische Schnittstellen zu Patientenakten entstehen bereits. Die Verwässerung der Rolle des Radiologen oder gar Do-it-yourself-Radiologie soll damit nicht erzielt werden. Ein großes neues Gebiet der Radiologie ist weg von der Diagnostik vorhandener Krankheiten hin zum Screening, Vorsorge. Und hier möchte ich nur kurz nennen Mammographie, CT und MR, Kolonographie und das Calcium-Scoring in den Koronararterien. Nun, das ist das Bild, das sich dem Radiologen bietet bei der CT-Kolonographie. Das schaut ja schon nicht mehr anders aus als in der Endoskopie. Und hier kann man durchaus Polypen kleinster Natur entdecken und bestimmen. So sieht das im Überblick aus, entweder durchscheinend auf der rechten Seite oder hier als 3D-Modell auf der linken Seite, der Blick von außen drauf, und Sie können hineinblicken, Sie können das Kolon vor sich aufbreiten und hier die Polypen auch halbautomatisch unterstützt entdecken, beschreiben. Nun, dadurch, ich habe jetzt keine Beispiele von der Mammographie genommen, das ist jedem bekannt, und das Calcium-Scoring, wir haben vorher den Kalk in der Koronarangiographie gesehen. Der Radiologe wird diagnoseverantwortlich durch diesen Screening-Boom. Und die Patienten erwarten Aussagen zu Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich was habe, dass ich gesund bleibe? Der Radiologe entscheidet somit über den Status gesund, krank. Er ist mitverantwortlich für Therapieentscheidungen. Und das muss standardisiert funktionieren. Und dazu gibt es verschiedene standardisierte Befundungsprogramme. Hier für die Kolonographie das sogenannte C-RADS mit Beschreibung der Morphologie und Klassifikation. Bekannt aus der Mammographie B-RADS-Klassifikation, die definitiv sagt, dieser Rundherd oder dieser Befund ist unauffällig, das ist ein gutartiger Befund oder hier, das gehört weiter abgeklärt, das ist höchstwahrscheinlich oder sogar sicher mal liegen. Und aus einem Scherz im Donauspital entstanden, als wir uns über Zuweisungen zur Appendixsonographie etwas geärgert und mockiert haben, ist die sogenannte Abrats-Klassifikation, die tatsächlich in das tägliche Leben Eingang gefunden hat. Die Kollegen von der Pädiatrie und Kinderchirurgie schreiben schon Abrats-Fragezeichen in ihre Zuweisungen hinein. Nun, die bösen Bemerkungen haben wir herausgenommen und ich glaube, das ist ein gar nicht so schlechter Überblick über die diagnostischen, über die Befundmöglichkeiten. Nun, der Radiologe wird primärärztlich tätig. Er wird zum Zuweiser an andere Disziplinen und schließlich zum Gatekeeper in der Prävention. Zurück zu den Kontrativzyklen. Was wird der 6. Zyklus sein? Viele sagen, es geht Richtung Biotechnologie, Nanoengineering und da gehe ich drüber, da gibt es noch Vorträge dazu. Was aber klar ist, es gibt eine Neupositionierung des Radiologen innerhalb dieser technischen Revolution. Die Kombination von Diagnostik und gezielter Therapie, man nennt das mit dem neu geprägten Wort Theragnostik. Nun, die Bundesfachgruppe für Radiologie und die Österreichische Röntgengesellschaft definieren den Status der Radiologie als Fach, das stetig nach neuen Methoden zur Früherkennung von Krankheiten forscht. Die bildgebende Diagnostik wird wichtiger für die klinische Forschung und die Radiologie strebt, wie bereits gesagt, nach einer Standardisierung von Verfahren bei möglichst geringer Patientenbelastung. Der elektronische Transfer ist neu dazugekommen und eine rasche Diagnostik und effiziente Diagnoseabläufe bilden eine Grundlage für effiziente Therapien. Die interventionelle Radiologie bietet sich als Ersatz für teure chirurgische Eingriffe an. Und letztendlich die Bündelung der ganzen Verfahren beim Radiologen hilft kostensparend, denn er weiß, welches Verfahren wann eingesetzt werden muss. Nun, Innovation findet statt. Wir freuen uns darüber und Sie sehen hier die Baustelle für unseren neuen CD in der Rudolf-Stiftung. Ich bin ganz in der Vergangenheit gefangen, im Donauspital. Lieber Walter, im Sinne dieser Ausführungen wünsche ich uns allen zusammen noch viele kreative und innovative Jahre. Meine Damen und Herren, ich danke für die Aufmerksamkeit.